Also es gibt da derzeit, ich glaube, weltweit so zwei Schulen. Die eine ist Elon Musk und der Rest der Welt. Elon Musk sagt, das Auto, was er jetzt verkauft, kann in 3 Jahren per Software-Update auf vollautonom fahren. Ich glaube aber, er ist relativ alleine mit seiner Meinung.
Ganz, ganz wichtig, was Florian sagt. Ich glaube, es ist nicht die Frage, wann das automatisierte Fahren, sondern wo es kommt. Und ich glaube, so muss man auch dieses Thema diskutieren.
Mighty Micro. Der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.
Herzlich willkommen bei Mighty Micro. Ich bin Manuela Kaiser und ich arbeite bei Bosch im Geschäftsbereich Automotive Electronics. Und dabei kümmere ich mich vor allen Dingen um die externe Kommunikation, sprich Leuten zu erklären, was wir hier genau machen und wie Sensoren, Halbleiter, ASIC, MEMS, also lauter schöne, spannende Fremdwörter für einige Menschen, dafür sorgen, dass unser Leben besser wird. Und besonders fasziniert mich dabei die Vielfältigkeit. Denn wenn ich zum Beispiel morgens auf mein Handy schaue, dann stecken da ganz viele Sensoren drin. Ich fahre fleißig mit dem Auto zur Arbeit, jeden Tag mindestens 1 Stunde. Und da sorgen auch Halbleiter dafür, dass ich sicher ins Büro komme. Das ist zum Beispiel was, wo ich gleich drüber mit meinem ersten Gast reden werde. Es ist Florian Schuster, er ist Gruppenleiter bei Bosch und kümmert sich da unter anderem um Beschleunigungs- und Inertialsensoren. Und jetzt nochmal zurückzukommen zu der Autofahrt, denn die belastet mich wirklich jeden Tag. Wenn ich da jeden Tag im Stau stehe, dann ist es wirklich so, es ist sehr entspannt, morgens Podcast zu hören. Würdest du dem auch zustimmen, Florian?
Ja, definitiv. Also Podcasts, ich sage jetzt nicht, die retten mein Leben, aber auch bin jeden Tag 2 Stunden unterwegs und diese 2 Stunden nutze ich über Podcasts oder Hörbücher quasi zum Lesen, zu dem, was ich früher einfach gelesen habe, Zeitungen und so weiter. Das sind die Dinge, die Podcasts für mich ersetzt haben und ohne das wären die 2 Stunden die absolute Hölle für mich.
Und apropos 2 Stunden, so lang ist nicht die Zeitverschiebung zu unserem anderen Gast, die ist ein bisschen länger, denn Sascha Pallenberg, der Head of Digital Transformation bei Daimler, ist unser externer Gast heute und eigentlich sitzt er meiste Zeit in Taiwan.
Hallo zusammen. Ja, ich bin in der Zeitzone für Taiwan, freue mich aber trotzdem natürlich, bei euch am Podcast teilnehmen zu dürfen.
Ich und bestimmt einige unserer Hörerinnen und Hörer verfolgen dich und dein Tun auf Twitter und Co. immer fleißig. Und du bist ja auch ein Vorreiter ein bisschen in der Denkweise oft. Also man sieht ganz viele Beispiele von anderen alternativen Möglichkeiten. Glaubst du, das autonome Fahren ist was, was jetzt wirklich in naher Zukunft kommen wird?
Ich kann mich noch ganz wunderbar daran erinnern, dass wir so um 2013, 2014 herum eine Diskussion in der Gesamtindustrie hatten, die da in Richtung ging 2020. Werden wir die selbstfahrenden Autos sehen und das dann auch wirklich auf dem Markt. Und ich bin sehr, sehr happy, dass man da eigentlich so ein bisschen zurückgerudert ist und sich ein bisschen mehr Zeit lässt und sich sagt, Moment mal, wir müssen hier wirklich zusehen, dass wir auf unseren Straßen ja keine öffentlichen Beta-Tests bei unseren Kunden fahren, sondern wirklich ganz genau wissen, wann, wo, wie ist die Technologie reif und vor allen Dingen in welchem Umfeld rollen wir das aus. Und ich glaube, auch da sehen wir so ein bisschen Shift. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von Bosch haben wir einen ganz wunderbaren Prototypen im Mercedes-Benz-Museum laufen mit diesem Automated Valet Parking. Und wenn man sieht, wie da potenzielle Kunden und User das wahrnehmen, für die ist das schon so ein bisschen mal in Richtung Science Fiction, dass ich also mein Auto losschicken kann, es sucht automatisch innerhalb des Museums den Parkplatz und kommt auch wieder zurück. Zumindest habe ich bisher noch von keinem gehört, was nicht zurückgekommen ist. Aber das sind ganz, ganz wichtige Anwendungsbeispiele und die brauchen wir, glaube ich. Es sagt sich so einfach, ich steige mal in ein autonomes Auto ein und fahre von A nach B. Brauche ich das im Moment überhaupt? Ist es etwas, was der Privatkunde braucht? Ist es eher etwas, was wir in der öffentlichen Hand sind, im öffentlichen Verkehr, da gibt es ja auch ganze Menge Prototypen schon. Oder ist es vielleicht etwas, was wir im Nutzfahrzeugsbereich sehen werden? Und ich finde, dass diese 3 verschiedenen Märkte sich auch unterschiedlich schnell entwickeln und auch unterschiedliche Anforderungen haben. Ich für meinen Teil, wir sind in einem Podcast in Bezug auf Halbleiter, Sensorik. Das ist also all das, worüber ich 20 Jahre lang, bevor ich zum Daimler gekommen bin, berichtet habe, was passiert in dieser Welt. Ich halte das für hochspannend, es wirklich aus dieser Perspektive zu sehen, wie sich das dann da entsprechend entwickelt hat.
Das ist ein sehr gutes Stichwort, denn entwickeln und Halbleitern und Sensorik, da rufe ich gleich mal wieder rüber zu Florian, denn du arbeitest als Gruppenleiter und kümmerst dich da unter anderem um die Systemauslegung für Beschleunigungssensoren, ne, in dem Bereich und gerade im Automotive-Bereich. Das klingt jetzt total interessant, aber wenn man jetzt Beschleunigungssensoren oder auch Inertialsensoren und Ähnliches hört, ist es für Laien jetzt erstmal nicht ganz so verständlich. Wie hast du eigentlich beim letzten Klassentreffen erklärt, was dein Job ist?
Ich glaube, ich habe es an der Applikation erklärt, die für die meisten Menschen oder Nutzer von Autos am einsichtigsten, am leichtesten verständlich ist, dem Airbag. Das kennen die meisten, auch wenn die allermeisten Leute es Gott sei Dank nie erlebt haben, wie es funktioniert, aber es ist ihnen ein Begriff. Und in einem Airbag-System gibt es sehr viele Beschleunigungssensoren in einem Auto, die versuchen abzuschätzen, wenn es zu einem Crash kommt, was ist das für ein Crash, von welcher Seite kommt der Crash, ist es wirklich ein Crash oder nur ein Fehler, und nur wenn alle diese Fragen vom System automatisch mit Ja beantwortet werden, zünden wir diesen Airbag und retten dann auch entsprechend viele Leben im Falle eines Unfalls. Und diese Beschleunigungssensoren selber sind so quasi ein Synonym für ganz viele andere Sensoren, die auch in solchen Systemen drin sind. Wir können Drehraten messen, wir können Druck messen, wir können Massenflüsse messen, und all diese Sensoren kommen in diese Systeme herein, aktive Sicherheitssysteme wie ESP klassischerweise oder passive wie Airbag. Und wachsen jetzt aber auch weiter und sind bisher immer noch integraler Bestandteil all der Systemoptionen, die man sich für autonome Systeme überlegt. Wobei sie dort eher als Fallback-Version verwendet
werden. Das heißt, du machst quasi die Basisarbeit, damit autonomes Fahren überhaupt möglich ist, richtig?
Kann man so sagen. Also wir statten quasi das Auto mit Sinnen aus. Ja, in meinem direkten Umfeld Inertialsensoren, aber auch im größeren Umfeld von Automotive Electronics bei Bosch, mit LIDAR, mit Kamera, mit Ultraschall. Das sind alles Sensoren, die wir entwickeln, die zum größten Teil auf Halbleitern basieren und die das Auto mit den notwendigen Sinnen ausstatten, damit Leute, die auf Systemebene dieses Auto intelligent machen wollen, auf diese Sinne zurückgreifen können.
Das heißt, ein Beispiel von Sascha, das er eben schon genannt hat, das Automated Valet Parking. Das ist gerade im Großraum Stuttgart vielen Leuten schon ein Begriff. Ich weiß nicht, hast du das selber schon mal ausprobiert, beziehungsweise live sehen dürfen, diese Probefahrten da vor Ort, wo man dann sein Auto selbst einparken lassen kann?
Nee, das haben wir noch nicht. Also ich habe es noch nicht live gesehen, ich habe es bis jetzt nur in Videos gesehen, aber das ist ein schönes Beispiel, wo so etwas passiert, wo ein Auto über Ultraschallsensoren weiß, was um sie herum passiert, und über Kamerasensoren entdeckt, ob eine Person vor einem ist und Ähnliches. Was man da aber auch an diesem System schön merkt, und ohne das klein zu sprechen, denn es ist ein wichtiger Schritt, sind die Limitationen eines solchen Systems in der freien Wildnis, sage ich jetzt mal. Weil diese Parkhäuser sind mit LIDAR-Sensoren ausgestattet und Kameras im Parkhaus, die das Auto dabei unterstützen, zu wissen, wo es ist. Und wenn ich jetzt im Freien rumfahre, dann kann ich nicht überall Kameras und Sensoren aufbauen, dann müssen all diese Sinne ins Auto. Und dieses Valet Parking System ist ein schönes Beispiel dafür, was schon geht und was eben noch nicht geht. Weil so ein Auto eben, ich kann es noch nicht am Eingang der Stadt abstellen. Oder ich sag mal, es fährt mich zur Fußgängerzone und es fährt dann ins Parkhaus und kommt wieder zurück. Das sind alles Dinge, die noch nicht funktionieren. Aber es ist ein wichtiger erster Schritt.
Sascha, du hast es bestimmt schon mehrmals ausprobiert, oder?
Ja, ich habe es in der Tat ausprobiert, und zwar wirklich auf der Rücksitzbank gesessen und bin, glaube ich, mit einer S- oder mit einer E-Klasse, ich weiß es gar nicht mehr so genau, habe ich es erleben dürfen und habe es dann da auch gefilmt. Jetzt hatte ich das Glück, schon diverse autonome Plattformen auszuprobieren, die natürlich alle im Prototypenstatus waren, und das auch zum Teil schon vor einigen Jahren, sowohl bei PKWs wie auch bei den Nutzfahrzeugen. Bei dem Automated Valet Parking ist das insofern ein wenig anders, als hier ja so ein ganz spitzes Anwendungsszenario da ist, wo wirklich dann auch die Menschen sehen können, die sich unter diesem automatisierten oder unter dem vollautonomen Fahren, was wir dann in Zukunft irgendwann mal haben werden, noch nicht wirklich so etwas vorstellen können. Und wenn sie aber dann zum allerersten Mal sehen, wie so ein Szenario aussehen kann und wie die Vorteile für sie persönlich dadurch entstehen, sprich vors Museum fahren, einfach aussteigen und das Auto fährt halt los. Ich muss dann da nicht umständlich über viele, viele Minuten einen Parkplatz suchen und wir alle kennen Situationen, also ich bin jetzt nicht irgendwie klaustrophobisch veranlagt, aber Parkhäuser können da durchaus mal ein bisschen enger sein.
Total.
Und manche Menschen haben da eher, naja, so unangenehme Erfahrungen in Parkhäusern. Also alleine, dass mir so etwas abgenommen werden kann, das ist für mich so ein ganz, ganz wunderbares Beispiel und oft sind es wirklich diese kleinen Beispiele, wo wir zeigen können, was können denn technologische Entwicklungen im Mobilitätsbereich überhaupt mir für persönliche Vorteile bringen.
Was
und
da,
das ist so einer.
Was an der Stelle auf jeden Fall auch noch ein Thema ist, ist mir gerade auch wieder eingefallen, und zwar das Thema Parklücken. Also einerseits, ja, ich verstehe dich total. Ich finde das ganz furchtbar, in so ganz engen Parkhäusern am besten noch mit 10 Betonpfeilern dazwischen einzuparken. Ja. Auch wenn ich gut einparken kann, aber das ist nicht so angenehm. Und was halt auch wieder ein Thema ist, ist immer weiter, dass die Parklücken heutzutage immer breiter werden und weniger Leute Platz finden. Und ja, ich habe erst kürzlich eine Studie gelesen, dass in China zum Beispiel 77% der Menschen am liebsten, wenn sie eine Parkfunktion, also eine Einparkfunktion hätten, weniger Parkplätze selbst suchen müssten und eben auch nicht mehr einparken müssen. Und auch in Deutschland und Europa sind die Zahlen relativ ähnlich. Ich glaube, dass mit der Lösung Automated Valet Parking geht man auf jeden Fall schon mal auf ein Problem an, das jeden so ein bisschen ein Painpoint ist, also das wirklich unangenehm ist. Und ich finde es total spannend, wie man jetzt auch an dem Thema sieht, wie jetzt Bosch Halbleiter von Automotive Electronics auch mit drin vorkommen und da der ganze Bosch-Konzern quasi auch mitarbeitet. Natürlich in Zusammenarbeit mit Daimler. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich bei uns sind da auch verschiedene Geschäftsbereiche, die übergreifend miteinander arbeiten, um das Thema voranzubringen. Also wir liefern die Komponenten und am Ende gibt es zum Beispiel einen anderen Bereich, der dann das weiterentwickelt und dann zusammen mit euch auf die Straße bringt. Und das finde ich auch einfach schön, dieses Kollaborative, was jetzt auch durchs autonome Fahren weiter gefördert wird.
Absolut. Ich glaube, dass es generell in der Industrie so eine Entwicklung ist, wie gewisse Standards einfach auch geliefert werden. Also das ging ja irgendwann mal los in den 50er Jahren. Ich glaube, GM hat damals Cruise Control entwickelt. Also das, was wir als Tempomaten dann irgendwann mal in Deutschland gehabt haben. Also die Entwicklung von den ersten Assistenzsystemen geht halt fast 70 Jahre zurück, bis dann irgendwann mal, ich meine, es war 85 oder 86 damals mit dem Project Prometheus, das erste vollautonome Fahrzeug, das war, glaube ich, eine Art von Sprinter gewesen damals, haben Mercedes-Benz auf einer deutschen Autobahn unterwegs war. Also hat sich wahnsinnig viel getan und ich finde es ganz, ganz toll, wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, welche Sprünge wir jetzt einfach machen. Ich finde es extrem faszinierend. Ich finde es auch extrem spannend zu sehen, welche Player auf einmal in diesem Bereich ganz einfach mitarbeiten, die wir zum größten Teil eher aus einem klassischen IT-Computer-Grafikkarten-Business unter anderem auch kennen. Ich finde das toll, dass diese Branche, ganz viel frischen Wind auch erhalten hat und das tut generell, glaube ich, der Gesamtindustrie auch sehr gut.
Wir hatten jetzt ja auch schon mal darüber geredet, dass du auch, ESP hast du ja zum Beispiel auch schon erwähnt, Florian. Ich weiß von dir, dass du auch in den ADAS-Funktionen, also ADAS ist auch wieder ein schönes Buzzword, das steht für Advanced Driver Assistance Systems Funktionen, entwickelst. Was genau machst du da? Also das würde auch, glaube ich, sehr gut zu dem Thema jetzt gerade passen, über die verschiedenen Funktionen, die halt auch so der Schritt für Schritt dazu beitragen, einfach, dass das Fahrzeug autonomer wird.
Ja, da geht es hauptsächlich darum, Inertialsensoren performanter zu machen. Wenn ich von Inertialsensoren rede, dann rede ich meistens oder dann meine ich Sensoren, die sowohl die Drehrate eines Autos um die drei möglichen Raumachsen oder bis zu drei mögliche Raumachsen erfasst, wie auch die Beschleunigung eines Autos. Und in Summe kann man dann quasi den inertialen Zustand, wie der Physiker sagen würde, wie schnell ist das Auto, wie dreht es sich in welche Richtung erfassen. Und diese Sensoren performanter zu machen, ist quasi die Grundlage für diese ADAS ADAS-Systeme. Und wie Sascha gerade auch schon sagte, der Weg zum autonomen Fahren den gehen wir schon ganz lange. Und das sind ganz viele kleine Schritte, auch wenn vielleicht in den letzten 5 Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung so eine Art Riesenschritt und sehr große Erwartungen geweckt wurden, ist die Industrie schon seit Jahren dafür, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen. Zum Beispiel die Basis für diesen Tempomat, den Sascha gerade ansprach, da waren keine Inertialsensoren drin. Wenn wir aber jetzt in die 90er gehen und das System Advanced Cruise Control, also der Tempomat, der den Abstand zum Vorderauto nimmt, da sind dann plötzlich wieder Drehratensensoren drin, die dem Radar helfen zu entscheiden, ist das Auto vor mir wirklich in meiner Spur oder in der Spur neben mir, was ja sehr wichtige Informationen sind. Und diese Systeme wachsen weiter und weiter und die benötigen Inertialsensoren, die immer besser werden. Und das ist ein Treiber für unsere Entwicklung an der Stelle. Und die Kante, an der diese autonomen Systeme gerade hängen, ist diese Schnittstelle zwischen Mensch und System. Ein ACC-System, ein Spurassistent und so weiter, das sind alles Dinge, die brauchen diese Schnittstelle nicht zu beachten, weil der Mensch immer in der Kontrolle ist. Die ersten autonomen Fahren, wenn es um Level 3 bis 5 geht, die brauchen aktuell immer noch den Mensch. Und diese Schnittstelle, diese Übergabe ist, du liest gerade im Spiegel die letzten Nachrichten, aber ich brauche dich jetzt, weil da kommt eine Situation, die ich nicht erkenne. Das ist gerade etwas sehr, sehr Schweres. Und das ist auch der Grund, warum sich gerade wieder Termine nach hinten schieben und quasi die Situation dann doch noch nicht ist, dass Waymo durch die Gegend fährt und keine Person mehr am Bord.
Das heißt, die Rechenleistung ist einfach noch nicht stark genug.
Ah, das ist nicht unbedingt ein Rechenleistungsproblem. Das ist ein Problem, das ich sag mal so, es ist halt doch was anderes, wenn ich ein 2-Tonnen-Auto mit Menschen durch eine Gegend mit Menschen fahren lasse und das sicher genug hinschwenken kann. Und das sind diese letzten Edge-Cases, die das Problem ausmachen. Und die sind aber relevant. Wenn es schneit, wenn es stark regnet, dann haben die meisten Systeme keine Chance mehr, die Fahrbahn richtig zu erkennen. Und das unter allen Umständen, das ist halt sehr schwierig. Und deswegen funktionieren diese meisten Test-Circuits auch in San Diego oder Kalifornien, wo es halt nicht schneit. Das hilft. Ja. Wo es nicht regnet, zumindest nicht oft. Und die Technik ist da, sie funktioniert halt noch nicht hundertprozentig. Und das etwas, wie Sascha richtig sagte, das müssen wir bei Autos einfach anders machen als bei einem Handy.
Wisst ihr, dass mir das gerade sehr gut gefällt, dass wir hier alle ein bisschen klug scheißen? Denn der Mighty Micro Podcast hat noch eine Spezialität, denn wir machen auch immer wieder ein Quiz. Denn wir wollen auch prüfen, wie schlau ihr zwei seid. Damit ihr auch wisst, wie das Ganze funktioniert, haben wir auch ein paar Spielregeln vorbereitet.
Mighty Micro, das Quiz. Hier misst sich eine Expertin oder ein Experte von Bosch mit einem Influencer aus der Tech-Branche. Alle Fragen drehen sich um Themen aus der Halbleiterwelt. Die Antworten geben beide Gäste ohne Zeitdruck. Kein First Come, First Serve. Wer richtig antwortet, bekommt den Punkt. Wenn beide richtig liegen, bekommen beide je einen Punkt. Bei Gleichstand entscheidet am Ende die Stichfrage. Die oder der Gewinner nimmt den Mighty Micro-Pokal von Bosch mit nach Hause. Viel Erfolg euch beiden!
Also bei der Frage ist es jetzt natürlich so, dass Sascha, du bist ein Brain, das wissen wir alle. Und dementsprechend, bevor du die Frage wusstest, wir haben uns nicht abgesprochen, hast du die Antwort schon gegeben vorhin. Deswegen hast du da einen kleinen Vorteil, aber ich bin mir sicher, Florian hat fleißig zugehört, beziehungsweise wusste es sowieso schon aus dem ganzen Bosch-Wissen. In welchem Jahr ist das erste Mal ein Fahrzeug autonom gefahren? Es gibt 4 Antwortmöglichkeiten an dieser Stelle. Das heißt, die erste ist 1998, B 1974, C 1987 oder ist es D 2003? Was würdet ihr sagen?
Es ist die 87.
Dem schließe ich mich an, auch wenn man sicherlich darüber streiten kann, was erste autonome Fahrt bedeutet, aber gemeinhin
auch
ist das
ein guter Punkt.
Das ist sehr schön, dass ihr beide auch schon mal über den Zeitpunkt und die Definition des ersten Fahrens streitet, denn genau darum soll es jetzt gehen.
Mighty Micro Power Up.
Es ist immer natürlich so, wo fängt das Ganze an und was ist der wirkliche Beginn des autonomen Fahrens gewesen? Da gibt es viele Standpunkte und unser Reporter Thomas Reintjes ist losgezogen und ist dem mal hinterhergegangen.
Zugegeben, Vamos war eigentlich kein autonomes Auto, sondern eher ein selbstfahrendes Rechenzentrum. Die Abkürzung steht für Versuchsfahrzeug für autonome Mobilität und Rechnersehen. Ein Mercedes-Kastenwagen, 5 Tonnen schwer, wurde gebraucht, um all die Technik zu transportieren, die nötig war, um ein Fahrzeug sich selbst steuern zu lassen. Zumindest, wenn man es sich nicht so einfach machen wollte wie die Japaner. Die hatten nämlich schon 1977 ein computerisiertes Auto, das immerhin rund 30 Kilometer pro Stunde schnell war und Straßenmarkierungen erkennen konnte. Entwickelt hatte Sadayuki Tsugawa. Aber dieses wohl erste fahrerlose Auto hatte einen Schönheitsfehler. Es brauchte eine Art Leitschiene, um nicht vom Weg abzukommen.
Continue straight.
Von solchen Tricksereien wollte der deutsche Ingenieur Ernst Dickmanns nichts wissen.
Super Dickmanns! Mr. Dickmann!
Ja, anderer Dickmann. Jedenfalls, als Ernst Dickmanns Kontakt mit Daimler-Benz aufnahm, das hat er 2011 auf einer Google-Konferenz erzählt, da wollten die Kabel in Fahrbahnen verlegen lassen, die den Autos den Weg weisen sollten. Die Mercedes-Leute sagten,
we intended to use buried cables to do lateral guidance of those vehicles. Others claimed we should use active sensing with radar or lidar. And we of course claimed humans do it by vision. Why don't we do it by vision?
Radar- oder Lasersensoren wollte er auch nicht nutzen. Wenn Menschen sich sehend orientieren, warum sollten es Autos dann nicht auch können?
Der Fahrer ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht nicht beeinträchtigt ist.
Womöglich war Dickmanns deshalb so gegen irgendwelche Leitsysteme, weil er vorher jahrelang beim DLR und dann an der Universität der Bundeswehr an Luft- und Raumfahrttechnik gearbeitet hatte. Im All oder auf fernen Planeten kann man auch keine Leitkabel für Satelliten oder Erkundungsroboter installieren. Digitalkameras waren vor ungefähr 5 Minuten erfunden worden, also wollte er die nutzen, um dem Auto Sehkraft zu verleihen. Alle 80 Millisekunden nahmen die Kameras ein Bild auf. 12 aus heutiger Sicht unfassbar langsame Prozessoren, für die Nerds 8086er mit 2 MHz Taktfrequenz, versuchten aus den Kamerasignalen Lenkbewegungen zu errechnen. Das alles hat Dickmanns also in einen Mercedes-Lieferwagen gepackt und das war dann Vamos. 1987 fuhr sein Mobil zum ersten Mal auf einer 20 Kilometer langen, noch nicht eröffneten Autobahn. Es kam auf etwa 96 Kilometer pro Stunde. Vollkommen eigenständig und sogar ohne GPS. Also besser als einige von uns heute auch nur einen Bruchteil der Strecke zurücklegen könnten.
So, the community was quite surprised when we demonstrated our first running on the Autobahn. In 1987, at speed, the maximum speed of our vehicle Vamos, at 96 kilometers per hour. When in the DARPA project, the ALV and the NavLab, they crawled around with 2, 3, 5 kilometers per hour. And
die Konkurrenz war trotz ihrer amerikanischen Militärfinanzierung deutlich langsamer unterwegs, sagte Ernst Dickmanns in einem Interview mit dem Ingenieursverband IEEE. Dickmanns glaubt übrigens bis heute, dass sein Dynamic Vision genanntes System besser ist als GPS-gelenkte Autos. Seit 2011 genießt er seinen Ruhestand. Ab und zu holt er sich einen Preis für sein Lebenswerk ab.
In 1993-94, in the framework of the third phase of the Eureka Project Prometheus, 3 Mercedes-Benz S-Class passenger cars were equipped with University Bundeswehr Vision Systems.
Dieses Video aus dem Computer History Museum zeigt, wie der Erfolg von Vamos im Projekt Prometheus weitergeführt wurde. Das war ein gigantisches europäisches Forschungsprojekt mit Dutzenden Forschungsteams. Auch Bosch-Entwickler waren dabei. In Prometheus sind in den 80ern und 90ern Techniken entwickelt worden, die unter anderem für autonomes Fahren bis heute wichtig sind. Bosch arbeitete etwa an Radar-Abstandssensoren und der Kommunikation zwischen Autos. Eine Schlüsseltechnologie beschrieb Bosch 1992 in einer Pressemitteilung so:
Die automatische Routenempfehlung des autonomen Navigationsgeräts wird durch RDS, TMC-Verkehrsnachrichten laufend aktualisiert.
Die Selbstfahrtechnik braucht zwar rund 30 Jahre später zur Sicherheit immer noch einen menschlichen Fahrer, aber immerhin braucht man inzwischen keine 5 Tonner mehr, um die Technik herumzufahren. Dafür stehen jetzt andere schwerwiegende Probleme im Raum. Wer trägt die Verantwortung, wenn etwas schief geht? Und wie soll man bestimmen, wann ein autonomes Auto sicher genug ist, um auf die Straße gelassen zu werden?
Wir haben jetzt gerade schon wieder auch im Einspieler gehört, Sicherheitsthemen. Da denke ich natürlich sofort an dich, Florian. Wo fängt für dich eigentlich autonomes Fahren an und fühlst du dich sicher dabei?
Autonomes Fahren fängt für mich dann an, wenn ich bei Funktionen, die normalerweise ich selber bewusst steuere, diese Kontrolle ans Auto abgebe. Ja, wenn zum Beispiel das Auto für mich in eine Parklücke einparkt, ich sitze zwar drin, muss aber nichts mehr tun, dann ist das sicherlich schon ein Schritt in Richtung autonomes Fahren. Wenn mein Auto automatisch anfängt, die Spur zu halten, ohne dass ich etwas tue, sind das auch erste Schritte hin zu autonomem Fahren. Also das Auto muss nicht kein Lenkrad mehr haben, das beginnt schon sehr viel früher. Und durch meine Erfahrung mit sicherheitskritischen Systemen, und das sind passive und aktive Sicherheitssysteme schon seit Jahren, bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass diese Systeme, wenn wir sie auf den Markt bringen, auch funktionieren. Weil wir sind da sehr, sehr, sehr gewissenhaft. Es geht oft weit über das hinaus, was technisch möglich ist. Die technische Möglichkeit und die technische Machbarkeit von autonomem Fahren, die ist schon seit Jahrzehnten bewiesen und auch implementiert. Und das Problem ist tatsächlich, dass hundertprozentig sicher im Alltag unterzubringen. Und das ist die Schwelle, an der man gerade noch scheitert oder die größten Probleme bedeuten. Neben der Tatsache, dass wir das auch verkaufen wollen. Also. Oder eine Herausforderung, will ich sagen. Die Systeme, die aktuell ein Auto ermöglichen, autonom durch die Gegend zu fahren, sind ziemlich teuer. Und das ist nichts, was man in den Massenmarkt fahren könnte in den nächsten 5 Jahren.
Das heißt, es passt also sehr gut, dass du, Sascha, eben auch schon erwähnt hattest, dass du eher in einer S-Klasse oder einer E-Klasse drin saßt, als du im Mercedes-Benz-Museum durch die Gegend gefahren bist. Passt zu seiner Aussage.
Ja klar, das macht natürlich, ich meine, das ist ja ein guter Punkt, ne? Wenn wir uns einfach mal anschauen, was ein Paket an Sensoren, Radar, LiDAR, Kameras da verlangt wird. Das ist nun mal heutzutage, insbesondere weil die Gesamtindustrie natürlich produktionstechnisch da noch nicht komplett in den Massenmarkt hinein skaliert, noch sehr, sehr teuer. Aber es gibt ja auch mittlerweile schon Fahrassistenzsysteme. Ich fand das zum Beispiel ganz, ganz toll, als bei uns zum Beispiel die neue A-Klasse rauskam, die gleichen Fahrassistenzsysteme dort anbieten zu können wie in der S-Klasse. Also es wird immer mehr kommen, aber das sind halt noch Assistenzsysteme. Und dann geht es so langsam in Richtung, automatisiertes Fahren. Das komplett autonome Fahren, das haben wir ja gerade schon angesprochen. Wir sind auf dem Weg dahin und ich glaube aber dennoch und sehe diese Zeithorizonte übrigens auch ähnlich. Also innerhalb der nächsten 5 Jahre. Und vor allen Dingen, ich sehe es zum Beispiel so, dass wir das wirklich zuerst halt im Nutzfahrzeugbereich sehen werden.
Das heißt also eher, dass die LKWs zum Beispiel jetzt hier auf der letzten Meile autonom durch die Gegend fahren oder siehst du es eher auf der Autobahn?
Ich glaube, dass das Feld Autobahn hat ja bezüglich der dort vorhandenen Parametern und offenen Variablen, die da passieren können. Ne? Wie viele Spuren haben wir da? Rechts und links sind diese meist mit Leitplanken entsprechend begrenzt. Plus es gibt keine Ampeln, es gibt keine Fußgänger, es kommen keine Radfahrer an. Also es ist weitaus unkomplexer als etwas, was wir im Stadtinneren vorfinden würden. Also das automatisierte und autonome Fahren auf Autobahnen wird, glaube ich, viel, viel eher möglich sein. Und wenn wir dann darüber reden, Nutzfahrzeugbereich, es gibt ja diesen schönen Satz, PKWs stehen 95% des Tages rum und werden nur 5% des Tages genutzt werden. Wenn du das bei einem Nutzfahrzeug hast, ja, dann wird wird diese Plattform 95% des Tages kein Geld verdienen können. Da geht es wirklich kontinuierlich darum, also Stillstand bedeutet, kein Geld verdienen zu können. Und gerade in diesem Bereich, wenn wir auf Autobahnen reden, LKW-Kolonnen, die von A nach B fahren müssen, gerade da sehe ich einfach wahnsinnig viel Potenzial und bin mir ganz, ganz sicher, dass wir da wirklich eine ganze Menge Plattformen und Möglichkeiten sehen werden, wo wir automatisierte und autonome Fahrzeuge sehen werden.
Also das spiegelt sich auch mit dem, ich diskutiere auch viel rum, weil mich auch das Thema autonome Fahren privat auch sehr beschäftigt. Und da diskutiere ich immer viel mit meinem Freundeskreis, wie es jetzt denn aussieht. Also man muss dazu sagen, da sind sehr viele Ingenieurinnen und Ingenieure dabei. Aber die Mehrheit ist sich da auch einig, dass es eher in Richtung Autobahn auf ersten Schritt geht. Oder Florian, würdest du uns dich da anschließen oder widersprichst du uns da jetzt komplett?
Nein, ich widerspreche da nicht komplett. Es wird sicherlich so sein, dass kontrollierte Umgebungen als erstes autonomisiert werden. Das ist zum Beispiel die Autobahn. Wenn man jetzt schon ein Top-of-the-Line-Auto kauft von Daimler zum Beispiel, dann hat der Fahrassistenzsysteme drin, die, wenn die Sonne scheint und ich auf einer gut ausgebauten Autobahn bin, dann fährt das Ding alleine. Das macht es jetzt schon. Wenn ich einen Tesla kaufe, dann wechselt der sogar Autobahnen alleine, in den USA zumindest. Und was auch schon funktioniert, sind diese kleinen lokalen Anwendungen, wie in einem bestimmten Bereich der Innenstadt fährt ein autonomes Taxi oder ein autonom fahrender Minibus fährt auf einem Firmengelände. Das sind alles Dinge, da kann ich die Edge Cases, die mir Sorgen machen, kann ich einfach ausschließen, indem ich sage, das Ding fährt so langsam, wenn ich nicht weiß, was ich tun muss, kann ich immer stehen bleiben. Oder ich habe eine so kontrollierte Umgebung wie eine Autobahn, wo meine Systeme gut genug wissen, wo das Auto ist.
Das ist eine sehr gute Anschlussmöglichkeit für meine zweite Frage. Und Sascha, dieses Mal hast du die Antwort noch nicht vorweggegeben.
Das ist noch also, ganz kurz. Darf ich noch eins kurz vorher anschließen?
Ja,
ich finde das ganz, ganz wichtig, was Florian sagt. Ich glaube, es ist nicht die Frage, wann das autonome Fahren kommt, das automatisierte Fahren, sondern wo es kommt. Und ich glaube, so muss man auch dieses Thema diskutieren. Und eins möchte ich noch ergänzen. Auch wenn es gefühlt so ist, dass aktuelle Level 2 Fahrassistenzsysteme schon eine Art von autonomem Fahren oder automatisierten Fahren den Fahrzeuginsassen vermittelt, ist es das natürlich nicht. Hände gehören dabei ans Lenkrad. Ich glaube, das machen wir auch immer wieder klar durch entsprechende Signale und wir propagieren auch nicht, dass wir irgendwelche Robotaxis übermorgen auf der Straße haben beziehungsweise autonom fahren können zum Zeitpunkt XY. Jetzt sind es Fahrassistenzsysteme, wir arbeiten dran, aber all das, was momentan verfügbar ist, hat ganz einfach noch nicht die Technologien, in meinen Augen auch noch nicht die Rechenkapazitäten, das ist auch nochmal ganz wichtig, um autonomes Fahren im Alltag abzubilden.
Also das ist ein sehr, sehr guter Punkt tatsächlich, denn man merkt ja immer wieder die Diskussion, also das Thema ist so gehypt und es kommt überall immer wieder auf und auch in der breiten Öffentlichkeit hat es ja mittlerweile eine hohe Aufmerksamkeit und es ist natürlich so, dass wir vor allen Dingen jetzt gerade sehr viele Komfortfunktionen haben, die natürlich viel Sicherheit benötigen und dementsprechend ist es auch sehr spannend mit euch als zwei Experten und Leuten, die wirklich für das Thema brennen, zu diskutieren. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt weiter zur nächsten Frage.
Mighty Micro, das Quiz.
Die da lautet: Auf welche maximale Entfernung kann ein Long-Range-Radarsensor oder auch zu Deutsch Fernbereichsradarsensor ein Hindernis erkennen? Was schätzt ihr? Übrigens, wenn er dran ist, bekommt den Punkt. Das heißt, ihr müsst jetzt da eine ungefähre Schätzung abgeben und.
600 Meter.
Ich hätte gesagt 400 Meter.
Das sind 250 Meter. Dementsprechend kriegt der Florian den Punkt. Wir arbeiten dran, wir sind weit voraus, aber derzeit ist es 250 Meter. Das heißt, herzlichen Glückwunsch, lieber Florian.
Okay.
Wie kamst du dazu, dass du jetzt nur 400 Meter gesagt hast, also dass du da ein bisschen runtergegangen bist?
Weil ich weiß, dass 200 Meter gehen und ich nicht wusste, ob es nicht schon Verbesserungen gibt. Das ist aber auch der Range, von dem ich weiß, dass diese Teile funktionieren. Ich war mir aber nicht sicher, ob das nicht schon weiter geht. Deswegen bin ich mal auf 400 gegangen.
Wenn man es jetzt sieht, auch mit den Sensoren, um mal da dabei zu bleiben. Es ist ja eigentlich ganz spannend, weil ja da sehr, sehr viele verschiedene Systeme ineinander greifen, ne, Florian? Also es ist ja nicht nur ein Radarsensor, es ist auch LIDAR, es sind Kameras. Wie würdest du das jetzt so erklären? Als Laie, was ist da besonders wichtig? Mhm. Also als Laie, nicht als Laie natürlich.
Also es gibt da derzeit, ich glaube, weltweit so zwei Schulen. Die eine ist Elon Musk und der Rest der Welt. Elon Musk sagt, das Auto, was er jetzt verkauft, kann in 3 Jahren per Software-Update auf vollautonom fahren. Ich glaube aber, er ist relativ alleine mit seiner Meinung. Der Rest glaubt eher, dass zum Beispiel eine Sensorintegration von einem LiDAR. Das ist ein relativ komplexer Sensor, der mit Laserstrahlen es erlaubt, eine Punktwolke der Umgebung mit Abstand und teilweise auch Relativgeschwindigkeit darzustellen. Und die große Mehrheit der Systeme basieren darauf, dass mehrere Kameras, Stereokameras, Ultraschall, Radar und LiDAR zusammengreifen müssen und GPS zusammengreifen müssen, um dem Auto eine autonome Fähigkeit zu verleihen. Die Inertialsensoren, die wir hier bei uns herstellen, werden in diesem System als Fallback-Funktion verwendet. Also beispielsweise, ich bin in einer Stadt wie Taipei unterwegs, dort habe ich aufgrund der Gebäude nicht immer GPS-Empfang. Sobald ich keinen GPS-Empfang habe, weiß ich nicht mehr genau absolut, wo ich bin. In dem Fall dient die Koppelnavigation, die wir schon vor hunderten von Jahren für die Seefahrt entwickelt haben, anhand der Inertialsensoren, dient mir dazu, diese Phasen des ausgebliebenen GPS-Signals zu überbrücken und die Kameras dabei zu unterstützen. Oder zum Beispiel auf der Autobahn, das System fährt irgendwie in irgendeinen Grenzbereich, geht kaputt, was auch immer, es funktioniert nicht mehr.
Oder
dann kann
im
ich
Tunnel.
Anhalte,
oder im Tunnel, also ich höre
oder
so
im
oft
Tunnel,
kein
genau.
GPS-Signal.
Dann kann ich anhand der Inertialsensoren immer noch so ein Manöver durchführen, was die Industrie Safe Stop meint. Entweder ich bleibe in meiner Fahrspur stehen oder fahre auf den Seitenstreifen. Das sind so Dinge, die Inertialsensoren als Fullback benutzen und wofür diese hohe Genauigkeit notwendig ist, die aktuell uns vor Herausforderungen stellt.
Ich könnte dir stundenlang zuhören. Das ist wirklich super spannend. Sascha, weil es jetzt gerade auch um Taipei ging, hast du da eine Ergänzung? Wie sieht es da eigentlich mit dem Verkehr aus? Also ich stelle es mir vor, die Straßen sind mega überfüllt. Eigentlich möchte man nicht rausgehen. Wobei, ehrlich gesagt, die Bilder, die du immer postest, da würde ich schon gern hingehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber sonst stelle ich mir Taipei sehr überfüllt vor. Wie sieht es da mit dem Verkehr aus?
Es ist ein sehr dichter Verkehr, natürlich zu den Stoßzeiten. Hat eine gewisse Dynamik einfach. Ne? Wir haben mal Taiwan hat generell pro Kopf zum Beispiel die meisten Scooter- bzw. Rollerregistrierungen. Alleine in Taipei haben wir 1,2 Millionen registrierte Roller. Aber ja, völlig richtig, es ist ziemlich chaotisch. Man muss dazu sagen, für jemanden, der in Deutschland mal seinen Führerschein gemacht hat, kann es durchaus am ersten Mal sich wie die siebte Vorhülle anfühlen. Eine rote Ampel kann hier und da mal eher als Angebot angenommen werden. Man sieht Außenspiegel auch nicht unbedingt jetzt so als nützliches Tool an. Also es ist ein bisschen schwierig. Ne? Der Verkehr hat einen etwas anderen Fluss und darauf muss man sich auch einlassen. Und von daher sage ich auch, also wenn als autonome Auto durch den Berufsverkehr in Taipei kommt, dann sind wir schon einen wahnsinnigen Schritt weiter. Für mich ist nach wie vor der Endgegner in dem Bereich Indien, Bangalore, vom Flughafen zu unserem Entwicklungszentrum zu kommen, weil da muss man über einen Kreisverkehr, der letztendlich kein Kreisverkehr ist, sondern eigentlich ein Platz, auf dem sich 12 Straßen treffen. ohne Ampeln, ohne irgendeinen Verkehrspolizisten. Ich möchte dann auch wirklich keinen zumuten, Verkehrspolizist zu sein. Aber das sind dann wirklich natürlich so die Extremszenarien. Ganz, ganz toll, was Florian gerade gesagt hat, ist einfach diese Redundanzen, die wir hier herzustellen versuchen. Wie man wirklich hier Sicherheitsaspekte an die allererste Position setzt. Und übrigens, dann gibt es natürlich, wie er auch eben so richtig sagt, die eine Meinung, die übrigens davon ausgeht, dass wir schon im nächsten Jahr 1 Million Robotaxis auf der Straße haben, wo ich hundertprozentig jede Wette halten werde, dass dem nicht der Fall ist. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch in der Gesamtindustrie, wo es natürlich entsprechende Standards auch gibt, hier wirklich den Ball flach halten und zusehen, dass wir immer wieder Fallbacks schaffen, immer weitere Sicherheitskomponenten einbauen. Und deswegen ist diese Kombination aus LiDAR, aus Short- und Long- oder beziehungsweise Midrange-Radaren und Kameras so wichtig, dass diese entsprechend zusammenarbeiten können und immer eine gewisse Redundanz haben. Redundanz bedeutet hier ganz klar Sicherheit. Sicherheit ist das oberste Prinzip, wenn es ums autonome Fahren geht.
Und was da natürlich eine Rolle spielt, ist ganz viel Rechenleistung. Also es ist ja total spannend, wenn man da auch sieht, was da alles für eine Datenmenge produziert wird. Ich habe jetzt letztens was gelesen, dass wir als Menschen, also jetzt mal unabhängig vom Autofahren, pro Tag 1,5 Gigabyte Daten ungefähr produzieren, jeden Tag. Ja. Das ist ja mittlerweile enorm. Wenn man auch guckt, was wir im Handyvertrag oder in unseren Prepaid-Tarifen, was auch immer man hat, für Datenvolumen mittlerweile abruft, sieht man erstmal, was das mittlerweile für ein Ausmaß genommen hat. Dementsprechend gehen wir gleich mal über zu Frage Nummer 3. Laut einer Studie aus dem Jahr 2018, welche Datenmenge produziert ein autonomes Testfahrzeug pro Tag? Ist es A, 300 Gigabyte, B, 3 Terabyte, C, 30 Terabyte oder ist es D, 3 Petabyte?
Pro Tag.
Pro Tag.
Mhm.
Es gab 3 oder 30 Terabyte zur Auswahl. Ne? Eins von den beiden wird richtig sein.
300 Gigabyte, 3 Terabyte, 30 Terabyte und 3 Petabyte.
Ich schwanke auch zwischen 3 und 30, weil die Frage genau, ist, nimmt man die konsolidierten Daten oder nicht? Ne? Also yes. So Leaders und Kameras haben einen Rohdatenstrom, der riesig ist, der aber auch sehr schnell reduziert wird durch die Elektronik. Und der fällt jetzt nicht als abgespeicherter Datensatz an. Ich gehe mal auf die 3.
Ich würde auch die 3 nehmen, am allerliebsten. Also persönlich wäre mir die goldene Mitte zwischen den 3 und den 30 gewesen. Also ich hätte irgendwas so im 10er oder 15 Terabyte Bereich gesagt, aber in diesem Fall würde ich auch auf die 3 gehen.
Ja, also es sind tatsächlich 30. Ich gehe mal davon aus, dass es damit die unkonsolidierten Daten sind. Es ist auch aus dem letzten Jahr die Studie. Wer weiß, vielleicht sind es mittlerweile auch ein bisschen weniger geworden. Denn natürlich bedeutet es auch autonom fahren viel Rechenleistung. Man muss viel checken. Ist zum Beispiel, wenn ich das mache, passiert dann das und so weiter. Also da gibt es ja so viele Rechenmöglichkeiten. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist sehr viel wichtig. Machine Learning, Turing-Tests und Ähnliches sind wichtig im Sinne von Captures, die berechnen und unterstützen, was jetzt passiert. Also da gibt es ja alle möglichen Möglichkeiten, damit man auch weiter lernt und Sachen, die eingespeist werden. Deswegen habe ich jetzt auch gerade die Captures genannt, weil natürlich wir alle dazu beitragen, wenn wir wieder irgendwas im Internet bestellen und machen, dann sehen wir diese schönen Bilderchen. Ja, da welche Ampel ist richtig? Wo ist der Fußgänger auf dem Bild? Was hat das mit autonomem Fahren zu tun? Ne?
Es kommt ja auch immer darauf an, wen man jetzt wahrscheinlich da nimmt, an den, von den Playern, die am Markt sind. Ja? Die einen produzieren hier und da mal ein bisschen mehr, die anderen produzieren ein bisschen weniger. Letztendlich ist einfach auch eine Frage, was für Daten einfach abgegriffen werden. Und ich denke, Florian hat da das beste Beispiel für gegeben.
Und was mir auch auffällt, ich hatte ein sehr schönes Beispiel, auch ein Rechenbeispiel, um das greifbarer zu machen. Da habe ich an dich gedacht, Sascha. Und zwar, wusstest du, dass die rund 270 Millionen Twitter-Nutzer jeden Tag circa 100 Gigabyte Daten pro Tag produzieren. Also das ist gar nicht mal so viel ist, wenn du das vergleichst mit 30 Terabyte. Ne? Das klingt eigentlich abstrus, 100 Gigabyte pro Tag. Aber in der Relation ist wieder enorm, was so ein autonomes Fahrzeug, Testfahrzeug, muss man dazu sagen.
Es ist der Klassiker. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ist vor allen Dingen auch 1000 Mal größer als 1000 Worte.
3000 Mal, um genau zu sein, um hier an der Stelle ein bisschen zu klugscheißen.
Okay.
Es ist, also ihr seht, man merkt erstmal, was für eine krasse Rechenleistung hinter dem ganzen autonomen Fahren steckt. Wir haben heute sehr viel gesehen und gehört, weil es darum geht, was autonomes Fahren alles bedeutet. Wie in dieser Welt, um wieder auf das Thema Halbleiter zurückzukommen, Halbleiter dazu beitragen, dass alles funktioniert. Und mittlerweile ist es jetzt nicht nur ein Buzzword. Ich hoffe auch für euch, liebe Zuhörer da draußen, denn es gibt schon heute viele Funktionen, die automatisiert sind. Es gibt viele Sicherheitsfunktionen, bei denen auch Bosch-Sensoren mit dabei sind, um ein bisschen Werbung zu machen. Einparkhilfe, Abstandsregler, vieles mehr. Und ich möchte mich bei euch beiden bedanken für diesen sehr kreativen Input heute. Der gute Florian hat zwar die dritte Frage nicht richtig beantwortet, aber sie waren nah dran. Es war sehr schön, dass ihr diskutiert habt. Aber wir haben einen Quiz-Champion. Dödö, es bist du.
Applaus.
Ist es der Jingle?
Den ihr nutzt? Das Dödö ist der Jingle, ganz genau.
Ich bin ja durchaus competitive. Es hat mir wirklich, und ich kenne auch diese Folien, Mann, mit dem Long Range. Verdammt nochmal, du. Wie bin ich denn auf 600 gekommen? Ich dachte, Long machst du, aber ist ein bisschen länger.
Ja, ist schön, dass du dich ein bisschen ärgerst. Wir hätten dir sehr gerne unsere wunderschöne Trophäe geschickt. Die bleibt jetzt leider bei Bosch.
Und ärgert uns ganz. Sie ist wirklich sehr, sehr schön.
Ja,
ihr habt einen Wanderpokal.
Ja, quasi. Und es freut uns sehr. Ach, wir sehr verlieren schön. Natürlich auch. Wir sind auch bereit, mal zu verlieren. Ne? So ist es nicht. Vielleicht hast du irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal die Chance.
Ich freue mich drauf.
Und für dieses Mal, wenn ihr mehr Infos wollt, schaut doch gerne in die Shownotes. Da findet ihr unter anderem Links zum Mercedes-Benz-Museum, wo ihr das Automated Valet Parking live erleben könnt. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert gerne unseren Podcast und danke fürs Zuhören.
In der nächsten Folge bei Mighty Micro.
Da geht es um Virtual und Augmented Reality. Viele von euch denken da zuerst ans Gaming, aber weit gefehlt, wir haben da was anderes vor. Ich habe mir Katrin Brunner eingeladen, sie ist Forscherin und erklärt uns, welche Rolle Virtual Reality im Manufacturing Engineering spielt. Und von meinem Bosch-Kollegen Sergei Scheiermann möchte ich wissen, welche Rolle Hören bei Augmented Reality spielt.
Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.